Ich habe gerade zusammengefasst, was das Urteil beinhaltet. So in dem Maße, wie ja vor 2-3 Stunden bereits darüber berichtet wurde. Und das war sozusagen der ganz kurz gefasste Urteilsspruch, der danach auch noch durch die Richterin begründet und weiter ausgeführt wurde. Magst du da nochmal zusammenfassen, was da jetzt in diesem Urteilsspruch drinsteht und an welchen Stellen eben ja auch vielleicht Enttäuschungen bei Nebenklägerinnen sind, wenn es beispielsweise darum geht, bei wem überhaupt Mordversuch gewertet wurde, der Angriff, und wo nicht?
Ja, um das vielleicht zu Beginn nochmal aufzurufen, das war jetzt der 26. Prozesstag. Seit Ende Juli wurde dieser Prozess geführt hier in Räumen des Landgerichts Magdeburg durch den Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg. Und dessen Vorsitzende Richterin Ursula Mertens hat eben dann heute ab 11 Uhr das Urteil verlesen. Das beginnt zunächst eben mit dieser Verlesung im Stehen, in der sie das Strafmaß auch nochmal ausgeführt hat. Du hast es schon aufgerufen, Mord in 2 Fällen an Jana Lange und Kevin Schwarze, versuchten Mord in 51 tateinheitlich zusammentreffenden Fällen und weitere versuchte Mordtaten. Dafür wird der Angeklagte heute verurteilt und dann insgesamt wird diese Strafe eben zusammengefasst und das Strafmaß wurde heute festgelegt auf lebenslängliche Freiheitsstrafe und diese Sicherheitsverwahrung, die du auch schon angesprochen hast. 2 Dinge waren in dem Tathergang am 9. Oktober 2019 ja immer wieder aufgerufen worden und kritisiert worden von verschiedenen Menschen, weil sie nicht gefasst wurden, zum Beispiel als ein rassistischer Mordversuch gegen Aftax Ibrahim, der auf der Magdeburger Straße angefahren wurde vom Täter am 9. Oktober. Und genau, da hat schon die Anklageschrift das nicht gefasst als einen Mordversuch. Die Anwältin von Aftax Ibrahim hat sich im Prozess sehr stark eingesetzt dafür. Es gab eine sehr genaue Beweisaufnahme dazu. Verschiedene Zeuginnen und Zeugen wurden gehört, wo auch ziemlich nahe lag, dass das Gericht verurteilen kann, dahingehend, dass es sich hier um einen Mordversuch gehandelt hat. Und das hat sich aber heute gezeigt. So hat das Gericht nicht entschieden. Und wie genau das jetzt beurteilt wird, sowohl von Aftax Ibrahim selbst, aber auch vielen anderen Nebenklägerinnen und Nebenklägern, Betroffenen, die sich auch solidarisch gezeigt haben, als auch eben von seiner juristischen Vertretung, von der Anwältin Elis Friedmann. Das muss man im Detail jetzt noch abwarten, weil jetzt noch eine Pressekonferenz der Nebenklage ansteht hier auf der Kundgebung vor dem Gerichtssaal. Und dies eben noch nicht passiert. Da wird Elis Friedmann noch mal dazu sprechen, dass die Taten gegen ihren Mandanten eben jetzt nicht als rassistischer Mordversuch benannt wurden. Und um das auch noch mal zu rahmen, ist vielleicht zu sagen, dass diese Urteilsbegründung, die die Richterin hier gemacht hat, ja über gute 3 Stunden auch geprägt war davon, auch schon in der Art, wie sie den gesamten Prozess geführt hat, nämlich oft sehr empathisch mit Betroffenen. Sie hat viel auch noch mal eingeflochten. Was haben die Leute ausgesagt vor Gericht, wie prägend diese Taten bis heute für sie sind. Also die Dimensionen von Betroffenheit aufzuzeigen, war sicherlich eine ihrer Motivationen. Sie hat sich auch direkt gewandt an verschiedene betroffene Nebenkläger, zum Beispiel an Ismet Tekin, als sie ihre Begründung gemacht hat. Sie hat sich aber oft auch direkt gewandt an den Angeklagten. Und ich würde sagen, als sie sich eben zum Beispiel an Aftax Ibrahim wendet, da ist sie sehr betroffen auch selbst und man merkt, es geht ihr hier auch darum, aufzuzeigen, wie wichtig sie es findet, an der Seite dieses Betroffenen zu stehen, wenn man es vielleicht so sagen kann. Aber sie benennt auf jeden Fall nicht Rassismus.
Weil du Ismet Tekin angesprochen hast, er wurde ja zunächst nicht als Nebenkläger zugelassen, erst ja nach Protest oder auch ja einer Einforderung wurde er da auch zugelassen. Er ist der heutige Betreiber des Kiezdöners auf der Ludwig-Wucherer Straße, einer der Anschlagsorte des Anschlags vom 9. Oktober, und auf Ismet Tekin wurde da auch aus weiter Entfernung durch den Attentäter von Halle geschossen. geschossen, als nämlich İsmet Tekin da zu dem Kiezdöner eilen wollte. Und nicht nur, dass er erst nicht als Nebenkläger zugelassen wurde, sondern auch wurde da ja auch nicht der Mordversuch, also wenn ich mich richtig erinnere, in der Anklageschrift da als dieses gewertet. Wie ist es da jetzt mit dem Urteilsspruch? Also wie ist es da sozusagen für İsmet Tekins Forderung, wie es darum bestellt?
Ja, also auch da urteilt die Richterin, urteilt der Staatsschutzsenat dementsprechend, dass es kein versuchter Mord war. Und belegt das, das muss man sich auch nochmal genauer angucken, wenn auch das Urteil nochmal schriftlich vorliegt, belegt das damit, dass das nicht nachweisbar sei, dass der Angeklagte İsmet Tekin definitiv wahrgenommen habe und sich Taten konkret gegen ihn gewandt haben. Aber auch da muss man natürlich jetzt nochmal abwarten, was sagt auch die juristische Vertretung von İsmet Tekin zu dieser Einschätzung. Wie kann man da vielleicht auch noch dagegen argumentieren?
Mhm. Du sagst, man muss abwarten, bis das Urteil schriftlich vorliegt. Was ist da jetzt eigentlich der weitere Zeitrahmen, wenn es um genau diesen Urteilsspruch geht und um sowas wie ja einer Revision? Also wie oder ab wann ist denn dieses Urteil, wird es gültig?
Ja, also jetzt gibt es eine Frist zur Einreichung einer Revision, die beträgt eine Woche. Der Verteidiger des Täters, des Angeklagten Weber, ist vorhin auch vor die Presse getreten und hat gesagt, es ist noch nicht ausgemacht, ob Revision eingelegt wird oder nicht von ihrer Seite. Und eine schriftliche Urteilsbegründung wiederum ist eine Sache, die sich jetzt mehrere Monate hinstrecken kann. Da gibt es eine zeitliche Frist, die sich nach der Dauer der Verhandlung bemisst. Und als wir den Pressesprecher Wolfgang Ehmal dazu gefragt haben, meinte er, es sind auf jeden Fall mehrere Monate, die das Gericht jetzt Zeit hat, diese schriftliche Urteilsbegründung vorzulegen.
Wenn wir in den letzten Monaten oder Wochen im Gespräch waren über den Halle-Prozess, in dem du ja gemeinsam mit Valentin Hacken für Radio Korax immer wieder drin saßt und ihr habt über jeden Prozesstag berichtet, dann sprachen wir auch darüber, wie andere Medien berichten. Und ihr habt da immer wieder Leerstellen festgestellt, dass es keine kontinuierliche Medienaufmerksamkeit für diesen Prozess gibt. Ich kann mir vorstellen, dass das heute sehr anders aussah zur Urteilsverkündung. Wie würdest denn du ja zum heutigen Tag, aber auch eben mit einem Rückblick, so eine mediale und öffentliche Begleitung dieses Prozesses bewerten?
Ja, also nachdem an vielen Prozesstagen die Plätze im Pressebereich wirklich leer geblieben sind, da nur einige wenige Leute saßen und viele nicht Gebrauch gemacht haben von ihrer Akkreditierung, war das heute erwartungsgemäß natürlich sehr gut besetzt und auch internationale Medien sind da, um über diesen Urteilsspruch zu berichten. Es zeigt sich natürlich auch inhaltlich da wieder, welcher Fokus gelegt wird. Also jetzt ist abzuwarten, welche Aufmerksamkeit auch die Nebenklägerinnen und Nebenkläger noch bekommen, die jetzt eben erst ihre Pressekonferenz abhalten, hier auf der Kundgebung gleich nach dem Prozess direkt waren es der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft, ein Verteidiger des Angeklagten und der Opferbeauftragte des Bundes sowie die Opferbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt, die dann vor die meisten Pressevertreterinnen getreten sind. Da, glaube ich, stellt sich schon die Frage, ist das quasi, sind das die Stimmen, die wir brauchen, nachdem so ein Urteil gesprochen ist?
Stimmen, die wir brauchen und auch noch mehr Stimmen als die, die bislang da vielleicht in Magdeburg von Medien im Rahmen des Urteils gehört wurden, wurden gehört hier in der Sendung, aber vor allem bei der Kundgebung vor dem Landgericht in Magdeburg, die seit heute Morgen stattfindet. Und da wurde immer wieder auch betont, dass eine Aufklärung oder eine Aufarbeitung vielmehr des Anschlags von Halle nicht mit dem Ende des Prozesses beendet sein kann und beendet ist. Und es wurde da auch schon Kritik am Land und an der Haltung des Landes ja formuliert. Und fast schon passend dazu hat ja sofort heute sich Ministerpräsident Rainer Hasselhoff zu Wort gemeldet, kurz nachdem das Urteil da schon bekannt wurde. Und er meinte, dass man einen fairen Prozess erlebt habe und das Urteil zeige in großer Klarheit, dass wir in einem wehrhaften Rechtsstaat leben würden. In ihm hätten da alle Formen von Antisemitismus, Rassismus und Hass keinen Platz, würden konsequent verfolgt und ja, würden deutliche Strafen nach sich ziehen. So seine Beurteilung des Prozessendes. Wie blickst du auf so eine Aussage von einem Ministerpräsidenten zur Stunde, wo diese Urteilsverkündung oder vielmehr Begründung auch noch gar nicht abgeschlossen war?
Ja, das ist natürlich problematisch, wenn das vor allem schon kommt zu so einem frühen Zeitpunkt. Ich glaube, es reiht sich aber schon auch ein in Ähnlichkeit zu dem, was die Generalbundesanwaltschaft in ihrem Schlussvortrag, in ihrem Plädoyer formuliert hat. Und das klang auch heute an in Worten der Vorsitzenden Richterin, nämlich, dass man bei all dem, was dieser Prozess gezeigt hat, an Veränderungen im Hinblick auf Betroffene, geschädigte Überlebende dieses Anschlags werden gehört, sprechen vor Gericht, ihnen wird Empathie entgegengebracht. Dennoch verbleibt man bei den eklatanten Mängeln und falschen Sachlagen, die zum Beispiel sich gezeigt haben in der Polizeiarbeit, in der Ermittlungsarbeit des BKAs, ganz stark in der Defensive und sagt, das hat auch die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung heute nochmal sehr stark gemacht, es läge wirklich kein Fehler bei der Polizei. Sie hat auch den einzelnen Polizeibeamtinnen und Beamten sehr, sehr stark und ausdrücklich für ihr, Zitat, heldenhaftes Handeln gedankt. Also da tritt man ganz stark in eine Defensive und reiht sich eben nicht ein und ja, geht auf eine Kritik wirklich konstruktiv ein, die heißt, so kann es nicht weitergehen, was eben Ermittlungsarbeit und Umgang mit Betroffenen zum Beispiel am 9. Oktober anging, dass man auch das nochmal stark macht. Das passiert eben nicht und das, glaube ich, passt dann auch ganz gut zu den Worten des Ministerpräsidenten.
Vielleicht nochmal abschließend, Christina, du hast schon gesagt, es folgt jetzt gleich eine Pressekonferenz der Nebenklägerin und ihrer anwaltlichen Vertretungen, auch eben zur Beurteilung des Urteils. Was folgt für den heutigen Tag vielleicht auch noch weiter und was braucht es darüber hinaus auch aus deiner Sicht noch für eine Auseinandersetzung mit dem Anschlag vom 9. Oktober 2019 und dem, was er ja zutage geführt hat in Bezug auf antisemitische, rassistische und frauenfeindliche Einstellungen?
Ja, ich glaube, es wäre fatal, diesen Urteilsspruch als irgendeinen Schlussstrich zu sehen. So hat es tatsächlich die Opferbeauftragte des Landes in ihrem Statement benannt. Sondern ganz im Gegenteil, steht eigentlich gar nicht im Raum, dass mit diesem Urteilsspruch irgendein Schlussstrich oder irgendetwas beendet wäre. Und es ist ja ganz sicher die Frage und es sind die Punkte, die viele überlebende, betroffene Nebenklägerinnen und Nebenkläger immer wieder vehement und auch wütend und in Permanenz geäußert haben, gefordert haben, dass es wirklich ein kämpferisches Auftreten braucht, auch gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Und ja, das ist, glaube ich, in seiner Breite von vielen schon formuliert worden. Ich würde dem noch hinzufügen, dass das natürlich für die Stadt Halle im Detail sehr stark gilt. Also, dass dieser Prozess nicht in Halle geführt wurde, ist ja eine Schwierigkeit, die eben heißt, es gibt nicht automatisch eine Auseinandersetzung nochmal über diesen Prozess damit. Und ja, mir ist es, glaube ich, wichtig, das auch nochmal als die Aufgabe einer städtischen Gesellschaft zu begreifen, die eben Halle heißt.